Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft, dem Zeitgeist und heute der Musikindustrie, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und die heutige Gästin, die hat einen Beruf, der ist für viele, die morgens mit heruntergekurbeltem Fenster laut Musik an zur Arbeit düsen, wahrscheinlich ein richtig spektakulärer Traum. Sie ist Tourmanagerin, unter anderem für die Toten Hosen. Als selbstständige Tourmanagerin betreut sie alles andere als kleine Künstler, neben den Hosen zum Beispiel Beatsteaks, Giant Rooks, die Donuts, deine Lakaien. Sogar mit Shirin David hat sie zu tun und somit Einblick in alle möglichen musikalischen Szenen und Gattungen. Bei uns in der 12. Folge von In Arbeit. Herzlich willkommen, Maja Sontheimer.
Hallo Maja.
Hallo. Hallo, hi.
Schön, dass du Zeit gefunden hast. Und so wie es sich für eine Tourmanagerin gehört, gerade eben zwischen Rinde und Borke fangen wir dich ab, ne? Du bist gerade im Hotel und checkst ein.
Genau, wir sind gerade angekommen in Bristol und eigentlich müsste ich gleich den Nightliner verlassen, um die Band und Crew einzuchecken. Bis jetzt schlafen aber zum Glück noch alle, bis auf einer. Und deswegen denke ich, kriegen wir dieses Interview noch hin.
Ja, sehr cool, sehr cool. Aber genau so soll es ja sein, ne? Authentisch und real quasi. Wen betreust du gerade?
Ich bin gerade mit Giant Rooks unterwegs auf Europa-Tour.
Ah, okay. Wie viel habt ihr noch vor euch und was habt ihr schon abgerissen?
Wir haben angefangen mit UK und haben schon 4 Shows gespielt, haben noch eine in London übermorgen. Und dann machen wir noch Skandinavien und Osteuropa und dann wieder zurück nach Deutschland.
Sehr cool, sehr cool. Aber hört sich auch nach Stress an, ne?
Korrekt.
Mich interessiert total brennend, wie läuft so ein Tag bei dir ab? Und ich glaube auch unsere Hörer interessiert es total. Jetzt kommst du gerade aus dem Bus, musst einchecken. Wie läuft sowas?
Genau. heute ist zum Beispiel ein Off-Day, was bedeutet, eigentlich ist keine Show und wir haben eine Pause zwischen den Shows. An einem Showday läuft das alles natürlich ein bisschen anders ab. Dann kommen wir irgendwann am Venue an, dann muss ich gucken, dass wir reinkommen, die Backstage werden gecheckt, dass das Catering soweit steht. Dann wird zur Bühne gegangen, geguckt, ob alles Technische so steht, wie bestellt. Geguckt, das Personal ist, wie bestellt. Dann fangen wir mit dem Load-In an. Das ganze Equipment von uns wird ins Venue reingerollt. Warte mal. Mhm. Jetzt kommt gerade der Busfahrer und fragt, ob ich jemand helfen kann, einzuparken. So nämlich.
Alles cool.
Genau. Dann fängt der Aufbau an. Ich kümmere mich dann noch um die Band. Dann gibt es irgendwann den Soundcheck mit der Band. Dann kümmere ich mich noch um so Sachen wie Security-Einweisung, Gästeliste, im Zweifel Presseanfragen. Genau, dann geht irgendwann die Show los. Nach der Show wird dann wieder alles eingeladen. Ich sammle dann wieder die Band ein. Dann geht's wieder in den Bus und zur nächsten Show. So ist momentan ein Tag. Das ändert sich natürlich auch immer mit Band und Größe der Band und Größe der Venues. Also zum Beispiel gerade die Europa-Tour ist ein bisschen kleiner, als was die Band jetzt zum Beispiel in Deutschland spielen würde. Dadurch verschieben sich so ein bisschen die Zeiten. Man kommt erst später in die Venues. Es gibt nicht so die Catering, sag ich mal, Bestellungen werden nicht so ernst genommen. Da stehen dann manchmal auch einfach nur 3 Tüten Chips und ein bisschen Cola. In dem Moment muss ich mich dann natürlich noch mehr drum kümmern, dass man irgendwie über Food Delivery oder schnell nochmal was einkaufen oder so dann doch alle immer irgendwie satt bekommt.
Ja, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Als Tourmanagerin bist du ja nicht nur für, muss just in time da sein, sondern auch für die Qualität, zum Beispiel von dem Essen. Und wenn du noch nie da warst oder musst dich auf andere verlassen, man gibt ja das Sprichwort, wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen, dann hast du da eine Band, die vielleicht noch mürrisch den 7. Gig in 5 Tagen spielt und kriegt dann 3 Tüten Chips. Boah, möchte ich jetzt nicht unbedingt in deiner Haut stecken, ne?
Das stimmt, das kann natürlich passieren. Ich habe momentan das Glück, mit sehr, sehr entspannten Künstlern und Crew unterwegs zu sein. Die das auch alles mit Humor nehmen. Aber kann natürlich auch passieren, dass du Künstler hast, die da ein bisschen höhere Ansprüche haben, die dann natürlich auch erfüllt werden müssen. Und dann bist du sehr doll angewiesen auf die örtlichen Veranstalter und das, was die sozusagen örtlich schon geboten wird. Und wenn da schon, sage ich mal, viel einfach schief läuft beziehungsweise da mit wenig Liebe vorbereitet wurde, dann musst du das an Ort und Stelle meistens ausbaden. Das ist richtig,
ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Passt gerade eben zu, wollte ich eigentlich später stellen, aber gibt es Künstler, mit denen du gar nicht mehr arbeitest, weil die einfach viel zu anstrengend sind und dir total viel Lebensqualität kosten?
Naja, am Ende ist es ja auch irgendwie immer eine Herausforderung so. Ich glaube, ich würde den Job auch nicht machen, wenn ich nicht auch Spaß daran hätte, mit schwierigen Umständen und auch vielleicht schwierigen Personen umgehen zu können. Aber ja, ich hatte bis jetzt irgendwie auch immer Glück. Also es gibt jetzt niemanden, wo ich so sagen würde, oh Gott, das war Horror, für die will ich nie wieder arbeiten.
Ah, okay, verstehe. Wie bist du dazu gekommen, Tourmanagerin zu werden? Ich meine, ist ja kein Ausbildungsberuf, ne?
Ja, das ist richtig.
Eine Affinität dazu muss man natürlich mitbringen, steht außer Frage, aber irgendwie diesen Weg einzuschlagen und dann auch noch erfolgreich zu sein, und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, das bist du. Ja, wie kommt das? Erzähl.
Nein, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Glück und halt auch Wille. Also ich hatte halt damals in meinem Studium ein Praktikum bei KKT gemacht. KKT ist eine Booking-Agentur in Deutschland, die zum Beispiel auch die Toten Hosen betreut. Und damals wurde nach einer Tourassistenz gesucht, beziehungsweise sie hatten eine Tourassistenz, die war aber krank, und es wurde dann nach einem Ersatz gesucht für eine Woche. Und ich habe ehrlich gesagt mich da so ein bisschen reingedrückt. Ich bin dann einfach zum Chef und habe gesagt, ich will unbedingt mitfahren, was kann ich tun? Und ich glaube, die erste Reaktion war noch so, nee, also ganz ehrlich, weil ja, das sind 90 Männer und du warst noch nie auf Tour, und das ist irgendwie auch ein bisschen... Ja, ist halt ein Touralltag, den kennst du ja noch gar nicht und so. Und dann habe ich aber halt gesagt, ich will das aber unbedingt. Und irgendwie wurde mir dann doch die Chance gegeben. Und man hat gesagt, na dann fahr halt mal eine Woche mit und guck dir das mal an. Und dann bin ich nie wieder runtergegangen von der Tour. Ich war dann irgendwie, ja, bis die Hosen letztes Jahr gespielt haben. Ich glaube, dann mittlerweile 13 Jahre mit denen oder so unterwegs, ja.
Boah, krass.
Genau, und dadurch hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Dann habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Dann habe ich natürlich am Anfang erst Tourassistenz gemacht. Dann kamen aber auch die ersten Anfragen für kleinere Bands, wo ich selber Tourmanagement gemacht habe. Dann habe ich natürlich durch die Hosen auch andere Bands kennengelernt. Und so habe ich mich dann hochgearbeitet.
Allein unter 90 Männern wäre eine sehr gute Überschrift für die Folge. Maja und ich kennen uns daher, dass ich im vergangenen Jahr eine riesige History geschrieben habe. Ja. 40 Jahre Toten Hosen. Und im Rahmen der Gespräche und der Recherche hat Maja auch betont, dass gerade die Toten Hosen, kann man so sagen, ein großer mittelständischer Betrieb sind, der teilweise bis zu 150 Leute ernährt und sich vor allem, ähnlich wie die Expertise, ja, Stichwort Werte, durch besonders faires und respektvolles und wertschätzendes Verhalten gegenüber ihren Mitarbeitern auszeichnet.
Ja, das ist korrekt. Also ich glaube, ich habe tatsächlich sehr viel Glück gehabt, mit dieser Band meinen Werdegang zu starten. Einfach aus dem Grund, da gab es Leute, die mich an die Hand genommen haben und die mir das Showbusiness erklärt haben. Es gibt da eine ganz besondere Person, Jochen Hülder, der frühere Manager der Toten Hosen, der leider verstorben ist, ich kann mich sehr gut erinnern, der mich immer mal wieder zur Seite genommen hat und auch einfach mal sich Zeit genommen hat und mit mir über meinen Job und das Business geredet hat und auch ganz ehrlich war und auch die negativen Seiten des Tourings angesprochen hat und auch mich gefragt hat, wie ich damit umgehe und auch mit mir darüber geredet hat, wie es als Frau ist, in diesem Business zu arbeiten und wie man sich durchzusetzen hat. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Also ich war in der besten Schule, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann.
Super, also zählt Netzwerk und Mentor quasi, ne?
Genau, so ein bisschen.
Und was meinst du, welche Herausforderungen hast du als Frau, die Männer in der Branche nicht haben?
Naja, das sind verschiedene Herausforderungen. Erstmal ist es natürlich ganz klar auch oft so ein Ego-Thema, dass wenn viele Männer untereinander sind, man da sich als Frau einfach nochmal anders durchsetzen muss. Man wird dann oft auch unterschätzt. Gerade wenn es um technische Angelegenheiten geht oder sowas wie Security-Einweisungen oder so, muss man dann doch auch oft kämpfen, dass man ernst genommen wird. Und der andere Teil ist natürlich, dass man auch als Frau einfach auch nochmal andere Umstellungen benötigt oder sowas wie zum Beispiel, wenn man auf Tour ist und man hat seine Tage oder so, ist das halt echt einfach schwieriger in so einem Tourbus als jetzt für Männer oder wenn man sich umziehen muss und einen Rückzugsort sucht. So, es gibt natürlich einfach wirklich immer noch leider Gegebenheiten, wo man merkt, dass es für Frauen einfach ein bisschen komplizierter ist.
Verstehe. Jetzt haben wir gerade über Stress gesprochen und im Vorfeld einer Aufnahme eines Podcasts frage ich meistens auch meine Töchter, weil die wesentlich jünger sind als ich. Wie sollte es anders sein? Was würdest du Maja Sontheimer als Tourmanagerin fragen? Und Pauli, meine jüngste Tochter, fragt sich, wie du mit Stress umgehst, was du präventiv tust oder was du auch während der Tour tust, um cool zu bleiben, um ausgeglichen zu sein? Resilienz ist da ja auch ein Thema, ne?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass ich schon zum Glück relativ stressresistent bin. Wenn ich aber merke, es wird mir gerade ein bisschen zu viel alles, hilft meistens einfach ein ganz kurzer Weg an die Luft. Einmal kurz raus aus der Halle oder aus dem Venue, kurz mal tief Luft holen. Wenn es ganz schlimm ist, telefoniere ich tatsächlich auch mit meiner Familie. Und ja, ich glaube, man muss halt, beziehungsweise was mir einfach hilft, ist, wenn ich einfach ein System oder ein Schema für den Tag anlege und sozusagen einen Plan habe und den abarbeite. Und klar, da kommt dann auch immer mal wieder was dazwischen oder es kommt sehr viel dazwischen, was man so nicht eingeplant hat.
Wie sollte es anders sein, ne?
Aber wenn man so einen Rahmen hat, an dem man sich hält, dann kann man da auch nochmal besser Stress bewältigen oder Stresssituationen so ein bisschen besser umgehen.
Nichts geht über Struktur und Organisation, ne?
Genau.
Was waren die größten unüberwindlichen Pannen, die bislang auf Tour passiert sind?
Oh, da gibt's unzählige. Ob es ein Bus war, der gebrannt hat und auf der Autobahn liegen geblieben ist und wir mussten alle schnell raus und mit einem anderen Bus zum Festival und hätten fast unseren Auftritt verpasst, bis hin zu irgendwelche Künstler, die ich betreut habe, die zu spät angekommen sind, irgendwelche Pulte, die dann ausgefallen sind und wir hatten keinen Sound. Also da gibt's jede Menge.
Da ist Improvisation gefragt, ne?
Ja, voll. Ich glaube, dass also das, was für mich sich am bedrohlichsten angefühlt hat oder was für mich das aufregendste Ereignis war, war bei Rock am Ring, als die Bombenwarnung war, und alles abgebrochen wurde. Dadurch damals habe ich da die Backstage-Betreuung gemacht und das war auf jeden Fall jetzt so rückblickend auf jeden Fall der spannendste Moment in dem Sinne, weil da einfach einmal in meinem Leben und ich hoffe natürlich nie wieder diese Kommunikations- und Reaktionskette losgegangen ist, wie es halt passieren muss, wenn sowas wie eine Terrorwarnung eintrifft. Und sowas mal mitzuerleben und zu gucken, okay, wie funktionieren die Gewerke und wie funktionieren die Kommunikationsabläufe, das war schon spannend. Und das war natürlich einfach auch eine heftige Situation, weil man einfach für einen bestimmten Zeitraum wirklich nicht wusste, was passieren wird und einfach für sehr viele Menschen verantwortlich war vor Ort. Und man muss dann immer versuchen, nicht schon direkt dahin zu denken, was passieren wird, wenn jetzt hier gleich irgendwo eine Bombe hochgeht. So.
Das kann ja immer mal wieder passieren, dass genau das eintritt. Vorbereiten kann man sich darauf nicht, aber wie, du hast gesagt, die Gewerke haben ineinander gegriffen, haben funktioniert, also gibt's ja anscheinend Ablaufketten. Sitzt man dann gemeinsam mit Feuerwehr, Polizei, Security-Dienst, Veranstalter, du an einem großen Konferenztisch und spielt solche Dinge durch? Oder gibt's da generell allgemein für Deutschland, Europa und im Ausland so einen roten Faden, der immer genutzt werden muss?
Es gibt seitens der Behörden natürlich rote Fäden, aber seitens der Veranstalter wird das auch je nachdem nochmal ein bisschen angepasst. Aber es ist tatsächlich so, dass es dann sowas wie Codewörter gibt, die über Funkgeräte dann abgegeben werden. Dann gibt es Sammelpunkte, wo sich die Leute sammeln. Also die Gewerkechefs treffen sich dann auch an einem bestimmten Punkt, um halt zu besprechen, wie der weitere Verlauf ist. Dann gibt es natürlich immer von den Behörden eine Empfehlung, wie jetzt vorgegangen werden muss. Und dann, ja, ist jeder für seinen Bereich sozusagen zuständig, dass diese Empfehlung dann auch umgesetzt wird.
Okay, verstehe. Machst du eigentlich selbst Musik?
Nee.
Hätte ja jetzt nahegelegen, ne?
Als Kind und Teenager durfte ich verschiedenste Instrumente lernen, aber irgendwie ist nichts hängen geblieben, so richtig leider.
Und welche Musik hörst du? Sind das die Bands, die du betreust oder ist es komplett außer Art geschlagen und geht gar nicht in die Richtung?
Doch, also unterschiedlich. Ich glaube, ich habe da gar kein Genre, auf das ich so fokussiert bin. Ich finde halt einfach Musik super und aus verschiedensten Genren finde ich auch verschiedenste Künstler richtig gut. Und manche Bands, mit denen ich unterwegs bin, feiere ich die Musik total und andere dann vielleicht auch wieder weniger, aber das macht dann auch gar keinen Unterschied. Also es ist natürlich schön, mit einer Band zusammen unterwegs zu sein, wo man abends steht und sich das Konzert anguckt und denkt, boah, ist das gut. Ich bin auch schon mit Künstlern unterwegs gewesen, wo ich dann dachte, ah super, jetzt sind sie auf der Bühne, dann habe ich Zeit, hinten meine E-Mails abzuarbeiten.
Okay, dann tatsächlich, während das Konzert im vollen Gange ist, fängst du dann an, Büroarbeit am Laptop zu machen oder was?
Genau, das ist meistens der Moment, wo ja dann die Crew und wenn dann Stage Manager involviert ist, sozusagen verantwortlich ist, dass alles gut läuft. Und da kann ich dann eigentlich immer nicht so viel machen. Bin über In-Ears mit der Bühne verbunden. Das heißt, wenn irgendwas brennt oder irgendwas passiert, dass man mir Bescheid sagen kann und ich direkt zur Bühne kommen kann. Aber an sich ist das der Zeitraum, wo ich dann meistens noch ein bisschen was abarbeiten kann.
Wie viele Tage im Jahr bist du im Durchschnitt unterwegs, über den Daumen? Ich meine, das ist ja nicht jedes Jahr gleich, aber...
Es ist ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen weniger geworden so, weil ich das auch so wollte jetzt die letzten 2 Jahre. Ich glaube 2019 war ich bis auf 52 Tage unterwegs. Das war so mein Peak. Und dann kam die Pandemie. Dann hat sich das ja, dann war ich ja eh gezwungen, zu Hause zu bleiben. Und durch die Pandemie hat sich so ein kleiner Hebel umgestellt in mir und hat so gesagt, oh, guck mal, ist auch gar nicht so blöd, wenn man mal ein bisschen mehr zu Hause ist und ein bisschen mehr Zeit für meine Familie und Freunde und für sich selbst. Und deswegen habe ich seit der Pandemie versucht, nicht mehr ganz so krass viel unterwegs zu sein. Klappt aber auch nicht so gut, muss ich sagen.
Okay. Ja, im Übrigen auch eins gewesen, was mich interessiert. Und zwar neben der Tourmanagerin Maya gibt's ja sicherlich auch die Tochter Maya oder Freundin Maya. Und wenn du so ja viel unterwegs bist, Stress hast und. Wie konzentrierst du dich auf dein Familienleben? Wie triffst du Freunde? Wie generierst du Lebensqualität?
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig und wahrscheinlich auch so mit der größte Struggle vom Touren. Man vernachlässigt auf jeden Fall viel Familie und Freunde. Wenn man Glück hat, einen Partner zu finden, der das so ein bisschen mitmacht, dass man ständig nicht da ist und ständig unterwegs ist. Also man muss dafür halt irgendwie sehr viel Zeit und Mühe aufbringen, auch während des Tourens. Und wenn es am Ende dann FaceTime-Calls sind oder dass man mal ein Foto schickt oder so. Aber man muss dann natürlich schon hinterher sein. Das ist, glaube ich, am Anfang war es für mich einfach so wichtig, diesen Weg zu gehen. Und ich war so in dieser Bubble auch so ein bisschen gefangen, dass ich auch einfach vergessen habe, dass es ein Leben außerhalb vom Touren gibt. So.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und dann hast du natürlich auch einfach viele Freunde innerhalb der Crew und fängst auch an, einfach immer nur noch mit so Leuten abzuhängen. Und während der Pandemie habe ich dann heftig gemerkt, dass mir eigentlich so meine alten Freunde auch fehlen und ich gar nicht mehr so viele Leute habe, die nicht in der Industrie arbeiten. Und das war auch ein Eye-Opener für mich und das war auch wichtig, dass ich nochmal gesehen habe, okay, es gibt ja auch einfach noch ein Leben außerhalb des Tourings und das ist auch toll und da sind so viele tolle Menschen, die ich auch nicht mehr missen möchte, aber dafür muss man arbeiten. Das ist halt,
absolut.
Das ist halt Zeit, die man aufbringen muss.
Jetzt steht natürlich trotz allem ein großer Elefant im Raum, den bislang niemand angesprochen hat, spätestens seit dem vergangenen Jahr und der Geschichte um Till Lindemann, Stichwort Row Zero. Und es ist ja nicht nur Rammstein, wo das vorgekommen sein soll, sondern zum Beispiel auch der Sänger der als überaus korrekt und sogar feministisch geltenden Punkband Anti-Flag hatte einen MeToo-Skandal. Jetzt bist du mit sehr, sehr vielen Männern unterwegs, sehr, sehr vielen Bands unterwegs. Sind das Einzelfälle oder ist das doch verbreiteter, als man denkt?
Nee, das sind Einzelfälle, aber es ist sehr wichtig, dass diese Diskussion auch losgebrochen ist. Also ich meine, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass sich Zeiten ändern und dass sich auch Gesellschaftsstrukturen ändern und dass manchmal Dinge, die früher vielleicht einfach okay waren, weil sie so ein bisschen dazugehört haben, also da kann man ja auch offen drüber reden, Groupies waren früher, war das ja auch etwas, womit sich die Band geschmückt hat, die mitgefahren sind. Mhm. Das waren Teile der Crew in dem Sinne, so. Das ist heute ja gar nicht mehr aktuell und ist auch nicht mehr, finde ich, gesellschaftstauglich. So, das gehört sich einfach nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, dass viele, ja, dass es noch viele Bands gibt, die vielleicht noch so ein bisschen zurückgeblieben sind, was das angeht und da noch nicht so sich vielleicht auch den Änderungen der Gesellschaft angepasst haben. Aber soweit ich das beurteilen kann, sind das Einzelfälle zum Glück so.
Also Einzelfälle, wo wir wirklich von Übergriffen sprechen können, ne? Nicht von dem normalen Gruppitum, das es immer schon gegeben hat, sondern genau, von ernsthaften Übergriffen.
Ja, aber auch das ist sehr viel weniger geworden. Also ich arbeite mit kaum, also eigentlich gar keiner Band, wo das überhaupt noch ein Thema ist. Aber das meine ich halt, früher war das garantiert noch, war sehr viel mehr gang und gäbe, dass es Groupies gab und dass das auch Teil des Touren war. Aber das, also ich kenne keine Band mehr, wo es so ist. Das ist einfach, gibt's nicht mehr in dem Sinne. Und ich glaube, das hat auch viel mit Internet und der heutigen Vernetzung zu tun. Es ist ja auch einfach ein ganz anderer Umstand. Du kannst ja heutzutage auch nicht mehr heimlich vielleicht ein Techtelmechtelchen haben. Das ist halt, ja.
Ich wollte gerade sagen, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, Social Media, Öffentlichkeit schaffen. Du hast ja schneller irgendwelche Fotos im Netz oder Videos, als du gucken kannst. Und in diesen Nesseln möchten sich auch Oldschool-Künstler, die es früher als normal empfunden haben, das zu tun, nicht setzen, denke ich, oder?
Genau, absolut. Und wie gesagt, das Bewusstsein für diese Thematik hat sich ja auch geändert. Also ich meine, alleine wenn man sich ja auch anguckt, wie sich die Entwicklung der Frauen verändert hat und was sie für ein Standing auch einfach mittlerweile haben und auch wie das Thema Gleichberechtigung sich zum Glück weiterentwickelt hat, das passt einfach gar nicht mehr in unsere Gesellschaft, dieses UPI-Thema, sag ich mal.
Was erwartet dich als nächstes? Worauf freust du dich als nächstes? Jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen, Monaten? Irgendeine Band, die dich erwartet, wo du schon dem entgegenfieberst?
Es kommen auf jeden Fall noch sehr viele spannende Sachen. Ich bin jetzt auch wieder in der Vorbereitung für Rock am Ring. Die Band, mit der ich momentan unterwegs bin, die geht jetzt weiter nach Amerika und Südamerika. Dann sind im Sommer ein paar sehr spannende Festivals. Also ja, doch, passiert auf jeden Fall noch einiges.
Freust du dich auf die Festivalsaison? Weil die ist ja doch echt stressig. Also für dich muss sie mega hart sein, oder?
Ja, ich freue mich aber auf jeden Fall. Das ist halt doch auch immer oft auf manchen Festivals dann so ein Klassentreffen und man ist nicht mehr so mit nur unter sich, sage ich mal, sondern man trifft halt viele Leute und tauscht sich aus. Und ich finde es auch immer wieder spannend zu sehen, wie andere Produktionen aufgebaut sind und was die für ein Setup haben und Bühnenbild. Also nee, mir macht die Festivalsaison eigentlich immer sehr viel Spaß. Aber jetzt rein arbeitstechnisch bedeutet das natürlich schon in gewisser Weise einen logistisch größeren Aufwand, einfach weil man halt pro Wochenende losfährt und sich auf verschiedene Begebenheiten einstellt und nicht eine Tour fährt, wo halt jeder Abend einfach das Setup ist, was es halt ist. So.
Was kommt nach Tourmanagerin?
Wie meinst du das? Ja, du meinst, was man macht, wenn man damit aufhören möchte?
Meinst du kommst irgendwann an den Punkt, dass du sagst, nee, mein Gott, erstens, der Zahn der Zeit nagt an mir so?
Naja, ich glaube, gezwungenermaßen muss man sich mit dem Thema auf jeden Fall irgendwann auseinandersetzen. Ich kenne wenige Menschen, die im hohen Alter noch Tourmanagement machen, insbesondere als Frau, wenn es dann doch nochmal ums Thema Familie geht, glaube ich, ist das schon alleine der Moment, wo ich diesen Job an den Nagel hängen müsste. Es ist auch, je älter man wird, desto anstrengender wird es auch, ne? Das merke ich auch jetzt schon. Das ist natürlich nicht mehr wie mit Mitte 20. Mit 4 Stunden Schlaf zurechtzukommen, ist halt jetzt schon anders, sage ich mal.
Glaube ich wohl.
Also man kann garantiert sich dann Richtung Booking-Agentur orientieren oder mehr nur Vorbereitung machen und nicht mehr mitfahren oder ins Künstlermanagement gehen. Also es gibt schon auf jeden Fall noch andere Berufsfelder, in die man danach eintauchen kann. So.
Okay, gibt also mehrere Alternativen. Du bist nicht hoffnungslos verloren, höre ich
raus. Nee, das hoffentlich nicht. Wir sprechen ein paar Jahre nochmal.
Aber das Tourgeschäft rechnet sich noch, ja? Weil wenn man sich das jetzt so vorstellt, der Riesenaufwand, das ganze Personal, die Energiekosten, der Sprit, alles wird ja teurer. Aber unterm Strich ist es ja, denke ich, trotzdem auch noch in den Zeiten des Streaming und so das einzige Gebiet, mit dem eine Band wirklich Geld verdienen kann, ne?
Ja, das ist tatsächlich so, dass das ein großer Teil also des Einkommens von einem Künstler mittlerweile ausmacht oder mit größten Teil. Es gab eine Zeit nach der Pandemie, wo, glaube ich, die Industrie ganz schön gezittert hat und Angst hatte, dass die Leute keine Tickets mehr kaufen und sich das auch kurzzeitig so angefühlt hat, als wären die Leute jetzt so ein bisschen, vielleicht kann man sagen, schüchtern, auf Konzerte zu gehen mit so vielen Menschen und so eng. Und aber das hat sich Gott sei Dank aufgelöst. Also es ist wieder, die Branche boomt, es werden wieder viele Tickets gekauft. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, wer alleine momentan wieder in Deutschland unterwegs ist und was für Riesenhallen füllt, also es ist ja Wahnsinn. Also ich weiß manchmal auch gar nicht, wer sind diese ganzen Menschen, die diese ganzen Tickets kaufen. Nee, also momentan rentiert sich das Geschäft auf jeden Fall. Aber innerhalb von einer Produktion ist es natürlich immer Thema. Budget ist auch eine Riesenaufgabe zu gucken, okay, was sind die Einnahmen und was können wir ausgeben? Das ist auch auf jeder Tour immer wieder Thema und es wird auch immer wieder gekürzt und es wird gespart an Personal oder an Equipment oder man entscheidet sich dann doch gegen das schönere Bühnenbild und nimmt das ein bisschen nicht so schöne Bühnenbild mit, einfach weil es günstiger ist, ne? Also das ist schon auf jeden Fall immer Thema. Und ich glaube, nur die ganz, ganz große Liga, wo Taylor Swift oder so mitspielt, die müssen sich vielleicht nicht Gedanken darüber machen, ob sie jetzt noch einen Truck beladen oder nicht. Bei allen anderen Bands ist das natürlich auf jeden Fall immer eine große und wichtige Kalkulation, die stimmen muss, damit eine Band davon dann tatsächlich leben kann und auch eine Crew dann davon leben kann. Also
ja, kann ich mir vorstellen, aber gerade Taylor Swift ist ja ein super Beispiel, was du nennst. Also wenn ich sehe, Ticketpreise von 300-400 € und dann kommen 15-, 16-jährige Kids und Mama, Papa, also wir wollen da zu zweit hin.
Ja.
Alter Schwede, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ich meine, das ist auch noch gar nicht so lange her, 10, 15 Jahre, da bin ich für 30, 40 Euro zu Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen, wie sie nicht alle heißen. Heute lege ich 100, 150 Euro auf den Tisch. Da muss man sich auch fragen, wer kann sich das noch erlauben, ne? Oder will ich mir das auch erlauben?
Ja, absolut.
Aber die Arenen und die Stadien sind immer bumsvoll, also irgendwas machen sie anscheinend richtig.
Ja, voll. Es ist schon abgefahren. Ja, es gibt dann natürlich Künstler, die das auch blöde ausnutzen, wo es dann irgendwie so komische VIP und Golden Ticket und dann kannst du dir irgendwie für 3.500 Euro irgendwie so einen Special Platz kaufen.
Ja.
Das ist interessant, sich das pro Künstler anzugucken. Das darf man auf gar keinen Fall über einen Kamm scheren. Da muss man halt irgendwie pro Künstler nochmal gucken, okay, wie machen die das? Taylor Swift, die sind zwar wahnsinnig teuer, aber ich glaube, die macht Gott sei Dank nicht diese ganz absurden Ticketkategorien. Und was man bei ihr auf jeden Fall weiß, ist, dass sie zum Beispiel gegenüber ihrer Crew und ihren Mitarbeitern extrem fair ist. Ich glaube, es gab sogar mal so eine absurde Auszahlung, so das nennt man Bonus, am Ende des Jahres, weil sie alle mitgekommen sind, haben, glaube ich, jeder aus der Crew 200.000 Dollar bekommen. Also auch jeder Truckfahrer, jeder Busfahrer und alleine sowas. Also da muss man schon sagen, ja, okay, also sie steckt sich das Geld garantiert nicht alles selber in die Tasche. Das ist dann...
Ja, gut. dann finde ich sie doch ganz okay.
Ja. Nee, genau. Ich glaube, das muss man pro Künstler mal angucken. Da sind Toten Hosen zum Beispiel auch ein grandioses Beispiel. Die achten ja eh extrem darauf, ihre Ticketpreise nämlich nicht enorm teuer zu machen. Für die ist einfach wichtig, dass da jeder hinkommen kann und sich auch noch ein Bier und ein Brötchen oder so leisten kann. Und dann zahlen sie einfach auch ihre Mitarbeiter extrem fair. Wenn du dann sowas beobachtest und auch bei sowas mitfahren darfst, dann ist das irgendwie auch ein ganz schönes Gefühl, weil man weiß, hier gehen alle irgendwie raus und können davon leben und haben auch eine gute Zeit und niemand wird übers Ohr gehauen. So.
Ja, das hat ja, wie der Uli gerade eben gesagt hat, auch was mit Werten zu tun, ne? Wertmotiven. Und
absolut.
Also ich kann ja Qualität nicht erzwingen. Und wenn ich jemanden fair behandle, das heißt nicht, dass ich Geld bis hinten in den Rachen schmeißen muss, aber Fairness muss da sein. Und dann macht der Gegenüber auch, oder diejenige dann gegenüber auch Meter mehr.
Ja.
Und dann sind wir alle zufrieden. Absolut, bin ich komplett bei dir.
So, wir halten also fest. Als Tourmanagerin stellst du sicher, dass ihr überhaupt in die Venues reinkommt, dass im Backstage alles in Ordnung ist, dass das Catering da steht und lecker ist, die Technik stimmt, dass das Personal da ist und jeder tut, was er soll. Zu den spektakulärsten Pannen bisher gehörten ein brennender Bus auf der Autobahn, Künstler, die zu ihrem eigenen Konzert zu spät kommen, aber vor allem auch ganz spektakulär damals die Terrorwarnung bei Rock am Ring. Und ins Showgeschäft gelangt, wer auf jeden Fall darum kämpft, dabei sein zu wollen, hartnäckig bleibt, auch darum ringt, ernst genommen zu werden, einen Mentor findet und fleißig dran bleibt. Habe ich das so ganz gut zusammengefasst?
Ja, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, ja.
Vielleicht noch für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist es von Vorteil, wenn man den Ausbildungsberuf Veranstaltungskauffrau gelernt hat, oder kommt alles nur komplett auf Vitamin B und Fleiß an?
Doch, auf jeden Fall. Also das ist auch ein bisschen ein Quereinsteigerberuf. Du musst auf jeden Fall versuchen, erstmal irgendwie in die Musikindustrie zu kommen. Ob es jetzt ist, dass du in dem lokalen nächsten Venue bei dir um die Ecke ab und zu aushilfst und dich ein bisschen um die Künstler kümmerst oder ein paar Kisten mitschiebst oder ob du dich bei einer Booking-Agentur bewirbst für ein Praktikum. Also man muss da einfach erstmal in die Branche reinkommen und sich dann da so ein bisschen reinarbeiten.
Maja, hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. So zwischen Kopfkissen im Tourbus und ich check eben ins Hotel ein. Fand ich übrigens mega. Aber das ist für dich wahrscheinlich Alltag. Ich bin begeistert, wie du uns den Beruf, deine Berufung, deine Passion, deine Leidenschaft näher gebracht hast. Extrem viel Mehrwert für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen dir viel Erfolg bei dem, was du in den nächsten Tagen noch zu erwarten hast und was in diesem Jahr noch kommt, vor allen Dingen für die Festivalsaison, und pack Sonnencreme ein. Ne?
Ja, vielen Dank euch. Hat mir sehr viel Spaß
sehr
gemacht.
Gerne. Vielen Dank euch da draußen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Sagt danke, dass ihr zugehört habt. Teilt auch die Folge. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit.
Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottnick. Eine Produktion von Westwind Stories.